Audio Now.
Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Werner Mucki Pinsner ist als St. Pauli-Killer in die Kriminalgeschichte eingegangen. Innerhalb von 14 Monaten tötet er im Auftrag einer Kiezgröße 5 Zuhälter. Er wird verhaftet und will noch mehr Morde gestehen. Als er dann ins Polizeipräsidium geführt wird, erschießt er einen Staatsanwalt, seine Frau und dann sich selbst. Das war keine Affekthandlung, sondern das war von Pinsner genau so als triumphaler Abgang geplant. 35 Jahre ist das jetzt her. Der Fall wird gerade wieder sehr aktuell, weil mehrere Streamingdienste derzeit dabei sind, diesen Stoff zu verfilmen. Einer, der damals zur berühmten Sonderkommission der SOKO 855 gehörte, die sich mit dem Fall des Auftragskillers beschäftigte, ist Kommissar Rolf Bauer. Monatelang ermittelte er nach der Serie von Morden an Zuhältern, nahm zusammen mit seinen 10 Kollegen Mucki Pinsners Spur auf. Es wird der Fall seines Lebens. Das kann man dieses Mal wirklich mit Fug und Recht sagen. Und es wird auch der Fall, bei dem Rolf Bauer nur wegen eines Zufalls überlebt. Rolf Bauer ist nun in der ersten Folge der neuen, mittlerweile 5. Staffel von Spurensuche unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Bauer.
Guten Tag.
Herr Bauer, bevor wir zum Fall Mucki Pinsner kommen, lassen Sie uns erstmal über Sie sprechen. Wer regelmäßig Stern Crime liest, der kennt Sie ja bereits durch einige Artikel über Fälle, in denen Sie ermittelt haben. Für alle, die noch nicht so viel über Sie wissen, Sie sind Kriminalhauptkommissar AD, seit 2008 pensioniert. Wie lange waren Sie denn im Polizeidienst und um welche Delikte haben Sie sich dabei vor allem gekümmert?
Ich bin fast 44 Jahre bei der Hamburger Polizei gewesen. Im April 1965, ganz normal, wie es damals üblich war, bei der Schutzpolizei angefangen, über die ganz normale Ausbildung, dann nachher Streifenwagen gefahren und habe 1973 die Ausbildung zur Kripo gemacht, bin dann knapp etwas über 2,5 Jahre bei der Kripo in Hamburg-Billstedt gewesen, habe dort Jugendkriminalität bearbeitet und hatte dann eine Anfrage der Mordkommission, ob ich Lust hätte, dort anzufangen.
Wann haben Sie dort angefangen?
Am 1.7.1976. Das heißt, dann bis zu meiner Pensionierung, also fast 32 Jahre, bin ich dann bei der Hamburger Mordkommission gewesen. Ich kenne keinen, der so lange bei dieser Dienststelle war.
Sie haben sehr, sehr viel erlebt und einige Fälle, wie gesagt, haben wir schon in Stern Crime behandelt. Ihre Kolleginnen und Kollegen erzählen über Sie, Herr Bauer. Der Bauer ist ein Polizist vom alten Schlag. Wenn er eine Fährte aufgenommen hat, lässt er sich so schnell nicht davon abbringen. Auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere bei der Mordkommission sollen Sie angeblich mehr als 900 Überstunden gehabt haben. Stimmt das?
Das stimmt, das waren genau 956.
Lag das an Ihrem Arbeitsmotto?
Nein, damals waren wir ja wesentlich weniger Kollegen als heute. Und dann natürlich auch bedingt durch die Sonderkommission. Das war kein 8-Stunden-Tag.
Sie meinen die Sonderkommission, die sich dann um den Fall Pinsner gekümmert hat?
Richtig, ja.
Aber Sie haben ein Arbeitsmotto, das Sie immer sehr gerne zitieren. Wie lautet das denn?
Ärger niemals einen Kriminal werden, sonst wird er fleißig.
Was bedeutet das? Was kann ich mir dann darunter vorstellen?
Das ist natürlich ein bisschen spaßig gemeint, aber ich denke mal, ich bin zur Polizei gegangen, auch mit der Überzeugung, was Recht ist, muss Recht bleiben. Und bin schon familiär so eingebunden gewesen. Fast meine ganze Familie war bei der Polizei oder beziehungsweise von meinem Bruder, die Kinder sind sogar noch bei der Polizei. Und wahrscheinlich sind wir auch durch meinen Vater so geprägt worden. Unbewusst natürlich, aber es war der beste Job, den ich mir aussuchen konnte. Ich würde ihn heute sofort wieder machen.
Und Sie waren auch sehr, sehr erfolgreich in Ihrem Job, denn von 157 Mordfällen haben Sie lediglich 7 nicht aufgeklärt. Darunter ist der Doppelmord an die beiden Kindern aus Hamburg, der Fall von Haluk und Michael. Aber sonst hatten Sie eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Aufklärungsquote.
Ja gut, das liegt natürlich nicht allein an mir, das wäre übertrieben. Das ist oft oder in der Regel immer eine Teamarbeit. Wir sind ja immer ein Team gewesen. Und in Anfangszeiten aktueller Fälle sind teilweise die ganzen, alle Kollegen der Mordkommission ausgerückt. Und wenn da viele Leute ausrücken, kommt natürlich auch viel raus. Das ist ja anders, als wenn man auf einem normalen Kommissariat ist, wo man ganz alleine sitzt in der Regel und auch alleine ermitteln muss. Insofern haben wir natürlich Vorteile.
Teamarbeit war das ja auch im Fall Mucki Pinzner, zu dem wir jetzt kommen. Nehmen Sie uns doch bitte mal mit auf eine Zeitreise, Herr Bauer. Wie müssen wir uns denn den Hamburger Kiez damals vorstellen? Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, die Reeperbahn, die heute ja eine Amüsiermeile für alle geworden ist, für die Einheimischen, aber auch für viele, viele Touristen. Aber damals war das ja ein ganz, ganz anderer Ort, auch teilweise richtig gefährlich. Führen Sie uns da mal ein.
Ja, man muss natürlich sagen, ein echter Fachmann für die St. Pauli-Kriminalität war ich natürlich nicht. Wir bei der Mordkommission sind in allen gesellschaftlichen Schichten, überwiegend natürlich in den unteren, das ist so. Nicht wie im Tatort, wo der immer die Villa oder der Porsche der Zweitwagen ist. Das ist äußerst selten. Aber insofern bin ich kein Fachmann gewesen, was St. Pauli anbelangt. Natürlich gab es damals in den 70er und den 80er Jahren überwiegend Prostitution. Aber als dann die AIDS-Problematik aufkam, wurde da weniger Geld verdient. Das ist ganz normal, weil auch die Leute dann Angst hatten. Und dann hat man sich ein bisschen auf das Drogenmilieu begeben. Das heißt, mit Drogen war auch viel Geld, teilweise sogar noch viel mehr Geld zu verdienen. Und dann sind natürlich auch Verteilungskämpfe schon immer die zwangsläufige Folge.
Das heißt also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre veränderte sich der Kiez von einem reinen Rotlichtmilieu auch in einen richtigen Drogenkampfgebiet oder in ein richtiges Drogenkampfgebiet.
Ja, im Nachhinein konnte man das schon sagen. Das haben wir dann ja auch bei den Ermittlungen festgestellt. Also damals war die Problematik natürlich so, dass das mit den Mädchen eben nicht mehr so lief, das Geld. Und dann musste man erstmal die Mädchen vernünftig aufteilen. Es gab da verschiedene Gruppen, die Nutella oder die GmbH. Und hinzu kam dann auch immer mehr das Drogengeschäft. Und da hat man dann natürlich ganz klar auch Machtkämpfe gehabt. Und das haben wir ja gemerkt dann später.
Oder das heißt, es wurde immer gefährlicher, es wurde immer brutaler, es gab mehr Tote und Morde.
So wurde zwar in der Presse immer schön, so dargestellt, als sei überhaupt nicht gefährlich auf St. Pauli. Aber was da im Untergrund und im Hintergrund lief, das war natürlich anders. Mhm. Wir haben teilweise ja auch rausbekommen, welche Einflüsse es auf die Medien gab. Es gab immer schöne Berichte. Und wenn man dann wusste, wer die geschrieben hat, wusste man auch, woher sie kamen.
Meinen Sie damit, dass die Kiezgrößen sich gute Presse erkauft haben?
Ja. Genau so.
Damit die Leute weiterhin auf die Reeperbahn gehen.
Nicht immer durch Bargeld, aber durch Naturalien und ähnliche Dinge.
Mhm. Das ist das Setting, in dem dieser Fall jetzt spielt, Anfang der 80er Jahre. Es gibt drei Hauptprotagonisten. Es geht um einen Mann. Dieser Mann ist natürlich Mucki Pinzner. Und es geht auch um zwei Frauen, die eine ganz, ganz große Rolle in diesem Fall spielen. Eine der beiden Frauen ist Jutta, seine Ehefrau. Die andere ist seine Anwältin, die Zeitung nach den ganzen Taten damals den Todesengel vom Kiez tauften. Eine unheilvolle Dreiecksbeziehung zwischen denen. Fangen wir mal mit Mucki Pinzner an. Wer war er, bevor er zum Auftragsmörder wurde? Was haben Sie im Laufe Ihrer Ermittlungen mit der SOKO 855 über sein Vorleben herausbekommen?
Also Pinzner ist gebürtig irgendwie in Bramfeld. Das war so sein Umfeld. Dort ist er groß geworden. In Cleopatra, was es damals gab, so ein Tanzlokal. Und ja, so übliche Kleinkriminalität, die er dort begangen hat. Und war auch sehr unstetig, hatte eine Lehre angefangen, war bei der Bundeswehr und ist dann irgendwie doch ins etwas schwerere Milieu abgerutscht. Sprich, er hatte mit einem Mittäter einen Raubüberfall begangen in Hamburg-Horn, an der Mansardstraße. Er hat dort einen Supermarkt überfallen. Bei diesem Überfall wurde der Geschäftsführer erschossen. Es ist nie geklärt worden, wer von den beiden geschossen hat. Auf jeden Fall sind sie beide Täter gewesen und Pinzner hat 10 oder 10,5 Jahre dafür Strafe bekommen. Diese Strafe hat er ja auch abgesessen dann, allerdings in der letzten Zeit im offenen Vollzug in der damaligen Strafvollzugsanstalt Vierlanden. Der Skandal an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass er, nicht er, sondern alle Strafgefangenen vor dem eigentlichen Zugang zur Haftanstalt ein Schließfach hatten. Dieses Schließfach, da hatten sie einen Schlüssel, jeder hatte einen Schlüssel. Da konnte er seine privaten Sachen rein- oder rausholen. Das heißt, wenn er in die Haftanstalt ging, seine Sachen hineinlegen, wenn er rausging, diese Sachen wieder rausnehmen, ohne dass sie irgendeiner Kontrolle unterlagen.
War das üblich damals?
Das war damals der liberale Strafvollzug, das war so. Darüber ist letztendlich ja auch die damalige Justizsenatorin gestolpert. Das heißt, sie musste zurücktreten. Ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch ein Skandal. Er hat dort seine Waffe gebunkert. Der hat sie also, bevor in die Haftanstalt, die Waffe dort abgelegt. Und wenn er rausging, hat er sie wieder rausgeholt. Ja, da kann man eigentlich fehlen da die Worte für. Mit dieser Waffe hat er sowohl den späteren Überfall auf den ADAC ausgeübt, zusammen mit Hockauf. Und dann, ganz entscheidend, die erste Tat, die auch die Soko dann bearbeitet hat, in Kiel den Yehuda Azi erschossen. Also er hat in dieses Schließfach seine Waffe gelegt und hat sie dort eben raus oder reingelegt oder rausgeholt, wie auch immer. Ja, hat damit auch dann sein erstes Tötungsdelikt begangen.
Dazu kommen wir später, aber es ist ja wirklich erstaunlich, dass das damals möglich war, dass ein Inhaftierter so ein Schließfach benutzen durfte, ohne dass jemand kontrolliert hat, was er da reingelegt hat.
Tja, da könnte ich einiges zu sagen, was ich persönlich darüber denke. aber das kann man sich wahrscheinlich denken. Mhm. Das ist ein absoluter Skandal.
Später im Laufe der Ermittlungen, als das alles klar wurde und herauskam, musste dann die damalige Justizsenatorin in Hamburg, glaube ich, zurücktreten.
Ja, deswegen und auch wegen anderer Drogendelikte, die da liefen in den entsprechenden Haftanstalten. Mhm.
Also wir haben jetzt Mucki Pinsner, Kleinkrimineller, der Schwerkrimineller wird, sitzt ein, ist dann im offenen Strafvollzug. Und er hat zwei Frauen, die sich um ihn kümmern. Das eine ist seine Ehefrau Jutta, die seine zweite Frau ist. Mhm. Sie stammt aus gutem Hause, ist eine schüchterne Angestellte, die Schreibarbeiten für eine Bank erledigt. Sie lernt Pinsner 1974 in der Disco Big Ben im Hamburger Arbeiterviertel kennen. Und sie mag seine Art. Sie ist eine eher hübsche, zarte Person. Er ist prollig, sehr, sehr ja körperlich, sehr, sehr körperbetont. Beide kommen zueinander, sind sehr, sehr voneinander fasziniert. Und Pinsner hat damals noch eine andere Frau, seine erste Ehefrau. Die will aber von ihm nichts mehr wissen, weil er im Gefängnis sitzt. Und diese Jutta hingegen, die schreibt ihm Briefe in die Zelle, besucht ihn und heiratet ihn 1976, als er in Sandafu, der berüchtigten Haftanstalt hier in Hamburg-Fuhlsbüttel, einsetzt. Im Laufe Ihrer Ermittlungen, was haben Sie über diese Frau herausgefunden? Was für ein Bild haben Sie denn von Jutta bekommen?
Also ich habe sie ja in einigen Vernehmungen kennengelernt. Eine sehr introvertierte Persönlichkeit, ihrem Mann absolut hörig. Also das kann man eigentlich gar nicht fassen. Die war völlig kritiklos ihm gegenüber. Alles, was er machte, war richtig und gut. Sie war richtig, richtig abhängig und hörig. Anders kann man es gar nicht bezeichnen.
Die zweite Frau, die in seinem Leben damals eine ganz große Rolle spielt, ist seine Anwältin. Wir werden in diesem Podcast sie auch immer nur die Anwältin nennen. Das liegt daran, dass es um Persönlichkeitsrechte geht und auf das Recht der Resozialisierung. Diese Anwältin hatte ihn kennengelernt, als er so seine ersten Straftaten begangen hatte, hatte auch dafür gesorgt, dass er in den offenen Strafvollzug kam. Herr Bauer, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie der Hamburger Kiez am Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sich neu aufgestellt hat durch die Drogen. Es gibt ja einige Gangs, die das Revier beherrschten. Wer waren diese Gangs?
Also die beiden Hauptgangs waren die Nutella auf der einen Seite und die GmbH, die sogenannte GmbH auf der anderen Seite.
Wer waren die GmbHs?
GmbH, mal sehen, ob ich die zusammenbekomme. Das waren die Vornamen der vier, sag ich mal in Anführungsstrichen, Kommanditisten beziehungsweise Gesellschafter.
Okay.
Das waren die Vornamen der vier Großen, sag ich einfach mal. Gerd Klissmann, Biedl Vogler,
der 100-Jährige.
Der 100-Jährige, ich weiß nicht mehr, Fortmann, glaube ich, hieß er.
Harry Fortmann.
Harry Fortmann, ja. Das war das Haar.
Ja.
Und Michael Luchmann, Michael Luchting, der schöne Micha.
Der wurde so genannt.
Der wurde so genannt, ja.
Und die Zuhälter trugen ja damals ihre Spitznamen genauso selbstbewusst wie ihre Statussymbole. Also man kann sich das wirklich sehr klischeehaft vorstellen. Die goldene Rolex, die goldenen Halsketten.
Das große Auto.
Und die großen Autos. Und das waren so die Etablierten. Das war ja die etablierte Gang.
Richtig.
Und die beherrschte die eine Seite der Reeperbahn. Ja. Und auf der anderen Seite gab es die sogenannte Nutella-Gang. Wie kam denn der Name zustande?
Ja, soweit ich weiß, waren das so, weil das alles Jüngere waren. Nutella, klar, Nutella, wer ist das? Das essen die jungen Leute, die Älteren essen das nicht mehr. Und ich nehme an, dass sich das da ein bisschen deswegen so gebildet hat.
Es gab aber noch eine dritte Bande, die sogenannte Chicago-Bande, die dann jetzt auch eine Rolle spielte, in was unseren Fall betrifft. Wer war denn dort die zentrale Figur?
Es waren so die Leute um Ringo Klemm vom Chicago. Mhm. Chicago war ja eine Kneipe am Hans-Albers-Platz.
Ja.
Da hat sich alles, was Rang und Namen hatte, getroffen und besprochen.
Und neben Ringo Klemm war auch ein anderer dort Mitglied, der sogenannte Wiener Peter Nusser, ein Österreicher, der Betreiber einer Etage im Palais d'Amour war.
Ja.
Und dieser ist ab und zu sauer, weil Mitglieder der anderen beiden Gangs sich respektlos verhalten. Zumindest glaubt er das. Es kommt zu einzelnen Angriffen auf andere Bandenmitglieder oder Gangmitglieder. Es fängt an, wirklich gefährlich zu werden auf dem Kiez. Und einer dieser Gangbosse braucht einen Auftragskiller und kommt dann auf die Idee, Mucki Pinsner damit zu beauftragen. Wer hat den Mucki Pinsner überhaupt auf den Kiez eingeführt? Weil er ist ja zu dem damaligen Zeitpunkt noch im Gefängnis, zwar im offenen Strafvollzug, aber wer hat ihn denn dann zum Kiez gebracht? Wer hat ihn da eingeführt?
Ich gehe davon aus, das war Armin Hockauf, der mit ihm gemeinsam ja auch den RDAC überfallen hat. Insofern waren sie Mittäter.
Und die waren zusammen, haben die auch eingesessen, ne?
Genau, sie haben zeitlang zusammen eingesessen und ich nehme an, dass Hockauf, der ohnehin ja schon eine Verbindung zum Kiez hatte, ihn da eingeführt hat.
Mhm. Hockauf ist ein Mann vom Kiez und bringt Mucki Pinsner zum Kiez, stellt ihn seinem Chef vor, nämlich dem Wiener Peter. Der Wiener Peter, der gerade sehr, sehr angefasst ist, weil ihm ein paar Leute zu aufdringlich werden, zu forsch auftreten. Auf dem Kiez fangen die Rivalitäten an, stärker zu werden unter den Gangs. Mucki Pinsner ist eingeführt worden auf dem Kiez. Die Leute, die Luden, sind sehr, sehr schnell beeindruckt von seiner Art. Er ist sehr, sehr selbstbewusst, sehr, sehr kühl und unerschrocken. Und er bekommt einen ersten Auftrag, einen Mord auszuführen.
Richtig.
Wer ist das Opfer?
Das erste Opfer ist Yehuda Arzi in Kiel. Das ist noch während seiner Haftzeit gemacht worden. Da hat er den Auftrag.
Und Mucki Pinsner ist noch in Haft?
Ist noch in Haft, im freien Vollzug.
Mhm.
Aus dieser berühmten Box vor der eigentlichen Haftanstalt nimmt er seine Waffe und fährt zusammen, gemeinsam mit dem Hockauf nach Kiel. Klopft da bei dem, er hatte den Auftrag, dem eigentlich nur einen Finger abzuhacken. Aber da hat er gesagt, das mache ich nicht, das ist nicht mein Ding, ich putze ihn weg, ich mache ihn um. Ist dann dorthin gegangen mit Hock auf, haben geklingelt, haben sich als Handwerker ausgegeben. Jehuda hatte die Tür geöffnet und da wird ihm sofort durch den Kopf geschossen. Dann sind sie mit einem BMW wieder nach Hause gefahren, mussten das Auto noch stehen lassen. Kurz vor der Ausfahrt in Eidelstedt, haben wir später rekonstruiert. sind von dort zu Fuß weg.
Warum mussten Sie das Auto stehen lassen?
Ich weiß nicht, ob Benzin oder Panne, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, sie mussten das Auto stehen lassen. Wir haben dort noch dann später eine kleine Rekonstruktion gemacht. Und er ist von da aus dann zu Fuß oder mit Öffentlichkeit, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er dann ja wieder in die Haftanstalt, hat seine Waffe vorher wieder eingelegt in das Schließfach und ist in die, ja, war wieder im Verzug. Also eigentlich ein schönes Alibi.
Um das Ganze noch absurder zu machen, nur 4 Tage später, nach diesem ersten Auftragsmord, wird Pinzner nach knapp 10 Jahren Haft entlassen.
Naja, hat ja schließlich gute Führung.
Ja. Die Polizei ahnte nichts damals.
Nein, es ist eigentlich unfassbar, was da passiert. Das ist unfassbar.
Pinzner hat sich mit diesem Mord Respekt auf dem Kiez verschafft. Ein knappes Jahr später der zweite Mord von Pinzner. Der Wiener Peter gibt ihm den Auftrag, einen Rivalen zur Seite zu schaffen. Wiener Peter will sich an Dammer von der Nutella-Bande rächen. Was wissen Sie über den zweiten Auftragsmord? Wie verlief der denn? Der soll an Ostermontag 1985, sollte es, glaube ich, gewesen sein.
Richtig, das war Ostermontag 1985. Ich hatte damals ganz normal Dienst, ganz normalen Bereitschaftsdienst. Und nachmittags bekamen wir den Einsatz, dass es dort 2 Tote gab in einem Einfamilienhaus. Da sind wir hingefahren, wie das üblich ist, mit einem Viererteam, wie immer. Wenn man in das Haus kam, sah man sofort, wo man war. Das war Milieu, das sah man. Und am Schreibtisch saß der Waldi Dämmer, zurückgelehnt mit einem Loch im Kopf. Und auf einer kleinen Treppenstufe lag eine zweite Person, das war sein Wirtschafter, der sogenannte Korvetten-Ralf, Ralf Kühne, auch mit einem Kopfschuss getötet. Es war nichts durchsucht, es war alles, nur die beiden Opfer und nichts. Die sind gefunden worden von der Frau von dem Dammer, also nicht Ehefrau, aber von seiner festen Frau und von einem anderen Wirtschafter, Guido Birke. Naja, die haben dann die Polizei gerufen und so weiter. Die waren nämlich nachweislich tatsächlich Kuchen holen. Man wollte wohl gemeinsam schön nachmittags Kaffee trinken.
Was Pinzner damals für diese Auftragsmorde bekommen hat?
Ich meine so 30.000 Mark damals ja noch. Mhm. Für ihn war damals die Möglichkeit, in das Haus zu kommen, sein Mittäter, Sigi Träger. Der war wiederum bekannt mit Dammer, hatte auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu ihm. Denn alleine wäre Pinzner da wohl nicht reingekommen. Das war sein Türöffner. Mhm.
Pinzner hat jetzt 2 Auftragsmorde hinter sich gebracht mit 3 Opfern. Und es werden weitere folgen, weil die Zuhälter merken, da gibt es jemanden, der ihre Aufträge sehr gut erledigt, in ihrem Sinne. Was sind die nächsten Opfer?
Das nächste Opfer ist Fallmeier, ein Mitbesitzer des Bordells von Wiener Peter, der ziemlich auf Droge war. War wohl auch nicht mehr so zuverlässig. Und da hat dann auch Hockauf und Pinzner gemeinsam haben ihn in einen Hinterhalt gelockt mit einem Drogengeschäft. Pinzner saß hinten in dem Fahrzeug und Fallmeier am Steuer. Und dann hat Hockauf das Fahrzeug verlassen. Das war in Hamburg-Bramfeld. Angeblich für diesen Drogendeal. Und Pinzner saß jetzt hinter Fallmeier und man hat sich so zunächst unterhalten. Und dann hat Pinzner in seiner Vernehmung später auch gesagt, es sei so komisch gewesen. Fallmeier habe ihn immer durch den Rückspiegel angeguckt und das fand er irgendwie komisch, ihn dann zu erschießen. Dann hat er irgendwie noch gesagt, oh, du hast aber einen kleinen Rückspiegel. Und dann hat er seinen Kopf weggedreht und eben zum Rückspiegel. Und in dem Moment hat er die Waffe genommen, hat ihn durch den Kopf geschossen. Das hat Pinzner erzählt, als wenn wir beide eine Tüte Brötchen beim Bäcker kaufen. Völlig gefühlslos. Das Einzige, was er eben fand, er fand das nicht so gut, dass er ihn durch den Rückspiegel anguckte.
Im Mai 1985, kurz nach dem Mord an Waldemar Dammer, wird die Soko 855 gebildet. Sie gehörten dieser Soko an. Wie kamen Sie da rein und wie groß war die SOKO und hatten Sie schon eine Ahnung, in welche Richtung Sie ermitteln konnten?
Nein, überhaupt nicht. Es ist also so, wir sind damals ja ganz normal als Mordkommission ausgerückt. War ein, für uns völlig normales Tötungsdelikt. Wir haben die ersten, haben da die Spurensicherung natürlich vorgenommen, haben die ersten Tage Vielzahl von Ermittlungen auf St. Pauli gemacht. Ich bin dann mit einem Kollegen noch in Nürnberg gewesen. Das heißt, der Kollege ist über Frankfurt geflogen, weil er noch eine Schussentfernungsbestimmung machen wollte. Also wurde dann der Einschussbereich aus der Leiche herauspräpariert im Institut für Rechtsmedizin, um dann dort beim BKA eine Schussentfernungsbestimmung zu machen. Und wir haben uns dann beide getroffen in Nürnberg, haben dort mit den Kollegen in Nürnberg zusammen Ermittlungen getätigt, weil Dammer früher auch in Nürnberg tätig war. Aber es hat alles nicht so richtig in unsere ersten Ermittlungen gepasst. Mhm. Ich kann die Zeit jetzt nicht genau einordnen, aber einige Tage später klingelte bei dem Kollegen Pries, das war einer meiner Kollegen, der den Fall eigentlich zu bearbeiten hatte, das Telefon. Und da meldete sich jemand, stellte sich zwar nicht vor, aber meldete sich und wollte mit mir sprechen. Ja, gut. Bin da hingegangen ans Telefon. Das Gespräch war, konnte man damals hören, war ein Ferngespräch. Damals gab es noch keine digitalen Telefone und auch keine Handys. Dann hat er mir, also jetzt nach anfänglichem Zögern hat er mir erzählt, er könnte mir ein bisschen was über den Fall erzählen. Ja, gut, daran war ich natürlich interessiert. Aber
kannten Sie denn den Mann?
Nein, ich kannte den nicht. Der sagte mir von der Stimme her auch nichts. Und ich habe dann aber versucht, was rauszukriegen, aber er hat sich sehr bedeckt gehalten und hat dann gesagt, er würde erst was sagen, wenn ich ihm eine Vertraulichkeitszusage geben würde. Vertraulichkeitszusage bedeutet, ich weiß zwar, wer er ist, aber ich muss niemandem, auch vor Gericht, nicht den Namen dieses Mannes oder dieser Person, muss man ja sagen, es sind ja auch nicht nur Männer, es können ja auch Frauen sein. Mhm. Damals konnten wir diese Zusage noch geben.
Heute ist das nicht mehr möglich?
Heute macht das die Staatsanwaltschaft. Mit dem Ergebnis, dass natürlich auch bestimmte Informationen einfach nicht gegeben werden. Denn es kann ja nicht sein, dass ich eine Information vertraulich bekomme, also anscheinend vertraulich, muss es dann dem Staatsanwalt sagen und der sagt, da gibt es keine Vertraulichkeit, dann muss ich das aufschreiben. Kann sich ausrechnen, dann bekommt man nie wieder eine Auskunft. Mhm. Nie. Das ist dann schlecht. Also damals war das insofern gut geregelt. Aber heute traut man uns wahrscheinlich nicht mehr. Also es ist schon seit vielen Jahren so, dass wir das nicht mehr dürfen. Auf jeden Fall konnte ich ihm die Vertraulichkeitszusage geben. Das Gespräch war dann erstmal beendet. Dazu muss ich sagen, das war immer mittags 12 Uhr.
Immer
mittags 12 Uhr hat er angerufen. Es folgten dann in den nächsten paar Tagen jedes Mal mittags um 12 Uhr der Anruf. So, ich bin dann schon am Telefon gewesen, um 12 Uhr klingelte tatsächlich um 12 Uhr das Telefon. Irgendwann habe ich gesagt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen uns mal treffen, damit wir ein bisschen näher darüber sprechen. Nicht immer nur so 15 Minuten am Telefon. Ja, aber es ist eben nicht in Hamburg. Nee, sag ich, das können wir schon denken. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mir dann erzählt, wo ich hinkommen müsste. Und da das im Ausland war, habe ich natürlich, es ist ja nicht wie im Fernsehkino, sondern da muss man Regularien einhalten. Wir sind dann zu Wolfgang Sielöff gegangen, das war unser damaliger LKA-Leiter, haben das vorgetragen, dass wir also eine inoffizielle Dienstreise machen müssen. Dann normalerweise würden einen die Kollegen dort empfangen und betreuen. Aber das wollte der natürlich nicht, der Informant. Und Herr Sielöff hat dann auch dem Ganzen zugestimmt. Ja, und als ich dann zu dem Verwaltungsbeamten ging, der über diese Dienstreisekosten zu entscheiden hat, sagte, ich brauche 1.000 Mark und ein Flugticket. Ja, da ist er fast zusammengebrochen. Musste dann Herr Sielaff noch intervenieren, damit das auch funktioniert. Und ja, und dann bin ich...
Können Sie denn ungefähr die Region verraten, in die Sie gefahren sind?
Ja, ich sag mal auf eine Insel. Mhm. Geflogen. Ja, und da haben wir uns dann verabredet. Ankunft 17 Uhr, Flugnummer sowieso, durch eine Flugplanänderung war das anders. Erstmal A, eine andere Maschine und B, 20 Minuten später, sodass die uns oder der, der uns dort erwarten sollte, wollte, nicht mehr da war. Klar, der hat gedacht, wir sind nicht mitgekommen. Ich war ja mit dem Kollegen Schmidt damals. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns so einen kleinen Fiat Panda gemietet und sind dann erstmal ein Stück vom Flughafen weggefahren in eine Richtung, wo wir gedacht haben, es könnte am ersten sein. Haben uns dann ein Hotel genommen, haben dann erstmal auf der Dienststelle angerufen. Ich habe gesagt, pass mal auf, das ist alles in die Hose gegangen. Hier ist keiner gewesen, weil wir viel zu spät gekommen sind und auch mit einer anderen Maschine. Morgen Mittag um 12 wird der wahrscheinlich wieder anrufen und dann gibt dem mal unsere Telefonnummer von dem Hotel. Genauso ist es dann noch gewesen. Mittags um 12 Telefon in Hamburg. Ne? Wieso sind die nicht gekommen? Und dann hat er die Telefonnummer bekommen von den Kollegen in Hamburg und hat dann bei uns im Hotel angerufen und wir haben uns verabredet und noch an dem gleichen Tag nachmittags getroffen. Das heißt, er ist zu uns gekommen ins Hotel.
Und haben Sie denn wirklich gedacht, dass er Ihnen was erzählen kann? Oder war also, das jemand, der vielleicht einfach sehr gut pokert, Ihnen ein bisschen was gibt, damit er aber das bekommt, was er unbedingt von Ihnen haben wollte?
Also es war schon in den ganzen Gesprächen ganz klar, dass der Mann doch viel Kenntnis hatte. Es war also kein Wichtigtuer oder sowas, das kann man nicht sagen. Geld hat er ja auch nie bekommen. Es war also nur, natürlich haben die Interesse gehabt, dass wir Pinsner kriegen, das ist klar. Aber nicht jetzt gegen Geld oder so etwas, ne?
Das ist ja jetzt 35 Jahre her.
Richtig.
Zwei Fragen, die sich bei mir gleich aufdrängen. Warum hat ausgerechnet er mit Ihnen sprechen wollen?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Bin ich schon oft gefragt worden. Ich kann das nicht sagen. Ich habe das auch mal gefragt, wieso mit mir?
Weil er hat ja explizit nach Ihnen verlangt,
richtig,
Herr Bauer.
Explizit. Das war, ich habe einmal gefragt, ich sage, wieso kommt ihr gerade zu mir? Ja, wir haben gesagt, die haben gesagt, geh mal zu Bauer, wenn der sagt nein, ist nein, wenn er sagt ja, ist ja.
Und das, die wurde nie aufgelöst?
Nie, ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht mal auf St. Pauli einen guten Eindruck hinterlassen bei irgendeinem Fall. Ich weiß es einfach nicht, kann ich nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall, die wollten mich sprechen, haben sie gemacht und ich weiß bis heute nicht warum.
Und was hat er Ihnen dann geliefert an Informationen?
Also das Erste hat er uns geliefert, dass Pinsner der Täter war. Das hat er ja schon am Telefon gesagt. So.
Für die Morde, die Sie dabei waren, richtig, alle zu untersuchen.
Richtig. So. Also in erster Linie Dammer und Kühne, das war in erster Linie. Das andere war nachher so eine zwangsläufige Folge. Dann hat er viele Sachen erzählt, die wir gar nicht wussten, auch nicht wissen konnten. Also Internas. Und wir haben dann uns, wenn ich das jetzt richtig erinnere, 2 Tage in dem Hotel getroffen. Und dann sind wir nochmal etliche Kilometer entfernt, haben wir dann zusammengesessen. Und dann hat er uns noch zu 2 weiteren Personen geführt. Also für mich, der hat uns abgeklopft. Ob das auch sauber ist, was wir machen, nicht, dass wir plötzlich mit dem Haftbefehl oder irgendetwas stehen und sagen, so, jetzt bist du festgenommen und jetzt mal bitte schön mitkommen. Sondern der hat so einfach, das war auch so, wie sagt man so schön, so vertrauensbildende Maßnahmen. Mhm. Es war für den ja auch sehr merkwürdig, plötzlich mit der Schmiere an einem Tisch zu sitzen. Das ist ja für solche Leute doch ungewöhnlich. Das macht man ja auch normalerweise nicht. Mhm. Also in dem Milieu. Mhm.
Aber die meiste Zeit haben Sie sich mit ihm alleine getroffen?
Die ersten 2 Tage.
Mhm. Und Das eine ist ja, das zu behaupten, der Mucki Pinsner hat das erledigt, die Morde, hat die Taten durchgeführt. Das andere ist ja, wirkliche Belege zu liefern. Hat er denn auch richtige Belege gehabt?
Ja, natürlich, alles mündlich, klar. Wir haben dann, wie gesagt, an einem anderen Ort noch mit zwei weiteren gesessen, von morgens um 11 bis abends um 11, insgesamt eine Woche.
Und haben alles zusammengetragen?
Alles, was da, natürlich war, wurde auch viel über andere Sachen gesprochen, also andere Straftaten. Mhm. Und normalerweise ist es ja so, jede Straftat, die ich erfahre im Dienst, muss ich aufschreiben, bekannt geben. Aber das konnte man gar nicht, das ging überhaupt nicht, weil es ging uns um die Aufklärung dieser Tötungsdelikte. Und das ist wichtiger, als ob da jetzt einer wegen Zuhälterei oder irgendwas. Mhm. Das haben wir natürlich nicht notiert, sondern im Kopf. War nicht so einfach, weil man sich in solcher Situation ja nicht mit dem Tonbandgerät hinsetzen kann oder mit dem Schreibblock und alles notieren. Wir sind also abends mit unserem kleinen Fiat Panda da nach Hause gefahren in unser Hotel und haben immer abwechselnd, der nicht gefahren ist, hat dann diktiert für unsere Schreibdamen, alles in Klatte. Ich glaube, die Frauen waren sehr begeistert, weil wir haben einfach nur notiert, was wir noch im Kopf hatten. Das ist ja nicht so. Man hat bestimmt auch vieles vergessen, wenn man da 12 Stunden sitzt und schon, das war richtig anstrengend, muss man verlieren. Und da muss man dazu sagen, wir hatten ja auch wenig Ahnung von St. Pauli so jetzt. Wir haben das zwar nicht vermittelt, wir haben immer gedacht, wir sind die großen Könner. Ich habe mal einen Buchauszug gelesen, da wurden wir sogar als Fachleute bezeichnet, aber das waren wir nicht. Ja.
Sie waren Fachleute für Mord, aber das nicht für den Hamburger Kiez.
So ist es richtig. Wir haben aber offensichtlich insofern einen guten Eindruck hinterlassen.
Mhm. Haben Sie sich damals gefragt, oder sehr wahrscheinlich nicht nur damals, auch im Nachhinein, warum haben Sie all diese Informationen bekommen?
Es waren einfach natürlich von das Interesse, dass wir diesen Menschen, den sprich Pinsner, aus dem Wege räumen. Denn
aber welche Interessen waren das denn?
Ja, sie hatten alle Angst vor Pinsner. Der Spruch war, wir können nicht schneller laufen, als eine 9 mm fliegt. Und das ist so.
Das heißt also, die großen Bosse, die Zuhälter auf dem Kiez, bekamen Angst vor Pinsner, der unkontrollierbar geworden war?
Richtig. Der war ja völlig gnadenlos. Für Geld hat er alles gemacht. Und das wussten sie und hatten auch richtig Respekt. Und das war der Grund, dass sie sich zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen aus Hamburg weggemacht hatten. Und zum anderen eben, dass sie Interesse hatten, dass wir Pinsner aus dem Wege räumen. Ich weiß noch, wir haben sogar eine ganze Zeit verhandelt. Die haben gesagt, also wenn ihr nicht bis Oktober den Pinsner wegschafft, dann machen wir das selber. Nun muss ich ehrlich sagen, bei Pinsner wäre nicht unbedingt das edle Blut geflossen. Aber das geht natürlich nicht. Mhm. Also wir haben noch verhandelt.
Die haben richtig Druck auf Sie, auf die Polizei aufgebaut.
Richtig, da haben wir gesagt, aber wir müssen das nach rechtsstaatlichen Mitteln machen. Wir können nicht einfach sagen, hier, du komm weg. Mhm. Und wir müssen das gerichtsfest machen. Wir können nicht einfach jemanden...
Wie fühlt man sich dann in diesem Moment? Sie sagen ja gerade, die haben die Polizei schon missbraucht, um gleichzeitig ihnen etwas zu geben, was sie unbedingt auch wollten.
Ja, natürlich. Sie wollten ihre Interessen wahren, das ist klar. Sie wollten Pinsner aus dem Weg haben, damit sie wieder in Ruhe Geschäfte machen konnten. Aber es war schon klar, dass wir können ja nicht einfach, wir müssen ja nach rechtsstaatlichen Methoden arbeiten. Wenn ich mich nicht an Recht und Gesetz halten würde, würde mir viel einfallen, wie man solche Leute überführen kann. Aber das geht natürlich nicht. Damit wäre ein ganzes Verfahren hinfällig. Mhm.
Was hatten die Morde denn mit Pinsner selbst gemacht? Also wie veränderte er sich durch diese Morde, durch das Geld, das er bekam, durch den Status, den er sich da auf dem Kiez erarbeitet hatte?
Ich kann mir vorstellen, dass er schon mit jedem Auftragsmord sicherer wurde. So nach dem Motto, mich erwischen die sowieso nicht. Sein Motiv war natürlich A, das Geld, und B, wollte er ja auch irgendwie an Bordellen beteiligt werden, sodass natürlich der Geldfluss doch etwas regelmäßiger und auch größer kommt als nur für diese einzelnen Taten.
Aber das wurde ihm verwehrt.
Das wurde ihm verwehrt. Er war ja auch nicht so der Typ Zuhälter. Also, wie man so schön sagte, der konnte auf die Frauen nicht so possieren. Das ist ja Ziel eines Zuhälters, die Mädels zu possieren und sie dann auf, was weiß ich, mit Vorspielen von Liebe und was auf den Strich zu schicken. Dafür war Pinsner nicht der Typ.
Und das hat er sehr wahrscheinlich dann auch gemerkt und blieb stecken in dieser.
Ich denke auch.
In dieser Rolle des Auftragsmörders. Ja.
Also die Typen, die wir da getroffen haben, die waren schon andere. Das waren andere Typen. Erstmal waren sie locker. Die waren locker, die Jungs. Wir haben unheimlich viel gelacht. Es war man spricht ja dann auch nicht nur über die Fälle, sondern man redet auch mal anders. Man kann ja nicht 11 Stunden oder 10 Stunden über die Fälle reden. Das ist auch unrealistisch.
Dann sind Sie zurückgeflogen mit Ihrem Kollegen, hatten all diese Informationen.
Also wir sind gleich Montagmorgen zu Herrn Silew, haben das vorgetragen. Nicht alles, das geht ja gar nicht, aber die Kernpunkte, eben wer war der Täter, sprich Pinsner, wer war Mittäter oder Anstifter, und Herr Silew hat dann sofort, und das habe ich nie wieder erlebt bei der Polizei, wir hatten innerhalb von 2 Stunden eine Sonderkommission. Handverlesene Kollegen und eine Schreibdame plus die beiden Staatsanwälte, Martin Könke und Wolfgang Pistry.
Die SOKO stand ja unter der Leitung 2 junger Staatsanwälte, wie Sie vorhin gesagt haben, und die stellt ein Hypothesenpapier zusammen. Auf dem Papier stehen 7 Verbrechen, unter anderem die 5 Morde. Als Täter vermuten Sie Pinsner, Hockauf und Nusser.
Und Träger.
4 der Opfer wurden mit derselben Waffe erschossen, eine 38er, von der die Ermittler annehmen, dass sie Pinsner gehört. Richtig?
Richtig.
Sie sind ihm also auf der Spur, haben Hinweise von Informanten gesammelt. Allerdings, niemand möchte eine Aussage unterzeichnen.
So ist es.
Im Herbst 1985 vernehmen Sie aber Pinsner trotzdem. Wie verlief denn diese Vernehmung?
Also wir haben ja gewusst, wer der Täter ist. Das ist ja schon mal ein Pfund. Ich weiß nur, dass er, also später aus seinen Vernehmungen hat er uns erzählt, er hätte sich, wenn er war bewaffnet zu dem Zeitpunkt mit seiner Waffe.
Also Entschuldigung, er kam zu Ihnen zu der Vernehmung mit einer.
Mit seiner Waffe.
Mit seiner Waffe.
Das hat er uns
in
später,
der Jogginghose.
Weiß ich gar nicht, ob er eine Jogginghose anhatte, aber das kann gut sein. Auf jeden Fall.
Er hatte damals sehr, sehr oft Jogginghosen,
Das war üblich.
Das war. Ja.
Also er hat dann, ich glaube, der Kollege Thielem hat ihn vernommen und er hat uns dann später erzählt, wenn er da festgenommen worden wäre, hätte er sich den Weg freigeschossen. Im Nachhinein habe ich gedacht, mein lieber Mann, da habe ich gesessen, ohne Waffe natürlich, die lag irgendwo im Schreibtisch, weiß ich nicht mehr. Klar, wenn man an seinem Schreibtisch sitzt, braucht man keine Waffe, das ist ja so. Und zumal nicht in diesem abgeschlossenen Bereich.
Und aus Mangel an Beweisen müssen Sie ihn gehen lassen.
Wir haben ihn nur als Zeugen gehört. Das alles andere wäre gar nicht gegangen. Wir haben ja nichts gehabt. Wir haben alles gewusst, aber wir haben ja nichts Konkretes. Wir hätten nichts Konkretes, Handfestes fürs Gericht gehabt, zu sagen, so, der hat das gemacht und jetzt brauchen wir einen Haftbefehl. Das wäre ja einfach gewesen. Mhm. Nein, so war es nicht.
Herr Bauer, auch wenn Sie an diesem Tage nichts gegen Pinsner in der Hand hatten und aus Mangel an Beweisen ihn auch wieder gehen lassen mussten. Diese Vernehmung hat bei Pinsner aber auch Eindruck hinterlassen, nämlich ab dem Tag war ihm klar, die haben mich jetzt im Blick, entweder werde ich nicht mehr lange frei sein oder die Leute auf dem Kiez werden dafür sorgen, dass ich nicht mehr am Leben bleiben werde, weil die Gefahr zu groß ist, dass er auspacken wird.
Er war sicherlich gewarnt, dass jetzt, sage ich mal, dass die Schlinge sich ein wenig enger zieht. Wir haben ja in diesen ganzen Zeiten immer so, wir haben das immer genannt, so die Politik der kleinen Nadelstiche. Mhm. Wir haben also immer Unruhe in den Kiez gebracht.
Pinzner war nicht nur gewarnt, sondern er wurde richtig nervös. Aus Unterlagen, die man später einsehen kann, versucht er sich in dieser Zeit im Bad einen goldenen Schuss zu setzen. Seine Frau hält ihn gerade noch ab davon, denn Pinzner möchte lieber sterben, als in den Knast zu gehen. Aber die Soko 855 macht ihre Arbeit und es gibt einen Moment, der den ganzen Fall für sie zur Wende bringt. Was war das denn?
Also wir waren ja nach einem Jahr Soko so weit, dass wir gesagt haben, wir wissen alles, aber wir können es nicht beweisen. Und ohne Beweise gibt es kein Gerichtsverfahren, was ja auch in Ordnung ist. Lieber einen Schuldigen laufen lassen, als einen Unschuldigen einzusperren. Das ist, das, so muss man immer arbeiten. Auf jeden Fall haben wir schon bei mir zu Hause, hatten wir schon eine kleine Abschiedsfeier gemacht. So nach dem Motto, wir waren gut, aber es nützt nichts, wir kriegen es nicht bewiesen. Und dann haben wir März 86.
Also März 86?
März 86. Haben wir dann nochmal einen letzten Versuch gemacht, indem wir einen Haftbefehl erwirkt haben wegen Zuhälterei gegen den damaligen Chef des Straßenstrichs, Süderstraße. Ja, eine Prostituierte hat gegen ihn ausgesagt und mit diesem Haftbefehl, weiß ich noch, bin ich mit den Kollegen mittags bei dem zu Hause aufgeschlagen und dann haben wir ihn verhaftet. So, dann nach den üblichen Vorgesprächen, bla bla, Belehrung und, habe ich dann mit dem Kollegen Timo Schulz zusammen die Vernehmung gemacht. Vernehmung ist jetzt wirklich ein Witz.
So, hä?
Ja, weil das ging von etwa 15 Uhr nachmittags bis ungefähr 22 Uhr. Und da hat er in diesen ganzen Stunden nicht ein Wort gesagt. So, wir haben geredet. Und wir haben ihm, um das mal kurz zu fassen, klar gemacht, er wäre der Erste, der Rabatt bekäme. Also sprich, Rabatt hört sich jetzt mal, aber Rabatt in Anführungsstrichen. Das Gericht, ein Gericht ist ja bei seiner Urteilsfindung immer verpflichtet, wenn der Angeklagte zur Aufklärung der Tat A beiträgt oder auch andere Taten aufklären kann, verpflichtet das zu seinen Gunsten zu würdigen. Also so, wir nennen das immer Rabatt. Das kann ich sagen, du kriegst nur 6 Jahre statt 7 oder das können wir überhaupt nicht sagen. Das haben wir ihm auch so vermittelt. Das geht nicht. Wir sind ziemlich sicher, wir würden dir die Anstiftung zu dem Feilmeier, zu der Feilmeier-Geschichte beweisen können. Feilmeier war der Mitbordellbesitzer von Wiener Peter. Über die ganzen Telefonüberwachungen kannten wir die Verbindung. Und insofern haben wir gesagt, da ist sehr viel, es wird uns wohl gelingen, dir da eine Anstiftung nachzuweisen. Das war, wir haben ihm auch gesagt, er würde alle Schutzmaßnahmen bekommen, wenn er aussagt. So. Und, naja, das ging über Stunden und da redet man sich im Mund fusselig. Das ist ja auch keine Vernehmung, das ist ja sehr einseitig. Und dann irgendwo gegen 22 Uhr, das weiß ich noch wie heute, da hatte er, als sein erster Satz war, was könnt ihr für mich tun? Da kriegt man richtig einen Schreck, wenn der plötzlich was sagt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann gesagt, alles, was rechtlich möglich ist. Und ich würde dann morgen was sagen, sagte er dann. Ja, haben ihn morgens abgeholt. Dann gab es morgens bei uns im Besprechungsraum, wie eigentlich fast immer, gab es schönes Frühstück. Das war dann unser Frühstück mit Besprechung. Dann, das war eine entsprechende Atmosphäre. Man konnte sich da vernünftig unterhalten. Und nun saß dieser, ja, ich sag das mal, Zuhälter bei uns und hat gefrühstückt. Für den komisch, für uns eigentlich nicht, aber für ihn war es schon komisch. Aber auch das war so eine vertrauensbildende Maßnahme. Der kriegte seine Brötchen, der konnte seinen Kaffee trinken und dann haben wir angefangen, ihn zu vernehmen. Es war natürlich am Anfang alles ein bisschen stockend, aber ganz entscheidend war, er hat gleich am Anfang dann gesagt, also er weiß, dass Pinzner der Täter war, kannte die Hintermänner, hat er benannt und hat das unterschrieben. Wir haben also eine sehr oberflächliche Vernehmung gemacht. Entscheidend war der Satz, ich weiß, das war Pinsner und Wiener Peter, die haben angestiftet und so weiter.
Und dass er bereit war, das Ganze auch zu unterschreiben?
Ja, das natürlich, das hat er dann auch gemacht. Da hat er auch ganz, ganz viel ausgesagt. Also er wurde dann so unser Kronzeuge.
Durch diesen Mann hatten Sie endlich den Durchbruch in dem Fall und machten sich dann am Montagmorgen, 14. April 1986, auf, Pinsner zu verhaften. Bei der Festnahme wendet die Polizei einen Trick an. Sie fingiert vor dem Haus von Pinsner einen Unfall. Dann klingeln die Polizisten bei Pinsner, um ihn über den Schaden zu informieren. Pinsner nur mit einem Handtuch um die Hüften öffnet, ringt der Polizist ihn zu Boden. Es gibt die Festnahme. Ein ikonisches Foto entsteht. Also wenn man heute an Werner Pinsner denkt, sieht man oder recherchiert im Internet, kommt auch immer oft dieses Foto, nämlich der muskulöse Werner Pinsner mit nacktem Oberkörper, abgeführt von schnauzbärtigen Männern. Ihm ist in dem Moment klar, das wird jetzt wirklich gefährlich für mich. Seine Frau hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ja wusste, der wollte absolut nicht ins Gefängnis. Hatte versucht ja, wie gesagt, sich auch umzubringen. Jutta Pinsner schreibt ihm geheime Nachrichten in einen Kassiber, die in seine Zelle geschmuggelt werden. Und wie unser Kollege Marco Maurer für seine Geschichte, die er für Stack Crime über den Fall Pinsner geschrieben hat, recherchierte, schreibt sie ihm einmal die folgenden Zeilen. Ich nehme die Schuld auf mich, dass du in den Knast gekommen bist, obgleich es hätte anders sein sollen. Was ich damit erzählen will, ist nur, dass Jutta Pinsner durch ihr schlechtes Gewissen bereit war, alles jetzt für diesen Mann zu tun, für ihren Mann, für ihren Mucki.
Das ist richtig. Ich glaube, sie hätte das auch ohne das schlechte Gewissen gemacht.
Glauben Sie?
Ja.
Aber die entwickeln einen Plan. Für diesen Plan brauchen sie aber Pinsners Anwältin. Und die macht mit.
Also wir wissen, dass die Anwältin eine Vielzahl von Briefen, Kassibern in die Haftanstalt gebracht hat. Nicht nur schriftliche Stücke, sondern sie hat ja auch Drogen Pinsner in die Zelle verschafft. Anwaltspost wird nicht kontrolliert, also sie ist ja eigentlich ein Organ der Rechtspflege, aber ich glaube, da hat sie die Rechtspflege ein wenig anders verstanden. Und dann muss man ja wissen, wenn sie einmal etwas Illegales macht, ist sie ja auch erpressbar. Pinsner könnte sie ja auffliegen lassen. Also einmal was machen, was Illegales machen, ist man verloren. Nicht nur als Anwältin, auch als Polizist. Da hat man verloren. Das geht überhaupt nicht. Wer das macht, hat selbst Schuld, wenn er dann rausfliegt oder dafür bestraft wird. Sie hat auf jeden Fall also viele Briefe und Kassiber in die Haftanstalt gebracht, sowohl rein als auch rausgebracht.
Mit Nachrichten von Jutta Pinsner.
Richtig, richtig. Die ganzen Briefe. Wir haben ja nachher eine Vielzahl von Briefen und auch die beiden Tagebücher haben wir ja nachher gefunden.
Von Pinsner.
Von Pinsner einmal und auf der anderen Seite von Jutta Pinsner. Mhm. Aber das war ja erst später. Wir wissen, dass dann die Anwältin auf dem Kiez eine Waffe besorgt hat. Die Schuld hat später jemand anders dafür auf sich genommen, aber gut, sie hat dann diese Waffe mit dieser Waffe und Jutta Pinsner geübt, wie man diese Waffe in das Polizeipräsidium bringen kann, ohne dass das bemerkt wird. Es wurde also richtig trainiert. Wir selbst haben sie in der Regel immer durchsucht, beide Frauen, sowohl also körperlich auch oder die Behältnisse. Nicht wir, sondern dann entsprechend natürlich eine Kollegin.
Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz sagen, Jutta Pinsner weiß, ihr Mann will absolut nicht im Gefängnis sein. Sie weiß, sie muss ihm helfen, entwickelt mit der Anwältin einen Plan, damit Pinsner sich selbst umbringen kann.
Richtig. Das war Das war so geplant. Wir wissen das aus den Briefen, dass sie gemeinsam aus dem Leben scheiden wollten. Und ich weiß, es war in irgendeinem, es war in einem Brief, ich muss jetzt lügen, der war irgendwie ein Brief, der irgendwie bekannt geworden war, stand, ich weiß nicht, den Hintergrund weiß ich im Moment nicht mehr, stand einmal das Wort Gramaski, das ist das Wort Waffe. Und da hat Wolfgang Bistri noch mit der Anwältin telefoniert und hat, oder Martin Künke, ich weiß nicht genau, welcher Staatsanwalt, und das sei doch wohl, was damit gemeint sei, und Abflug nach, weiß ich nicht, irgendwie ein Abflug war da, von Abflug war die Rede. Und
also die Staatsanwaltschaft hatte den Verdacht, richtig, der plant da was.
Genau, und da hat sie noch, die Anwältin hat das weit von sich gewiesen, das sei überhaupt nicht und alles Quatsch. Und hat also die Staatsanwaltschaft, Klammer auf, uns natürlich auch damit beruhigt. Man muss dazu sagen, dass sowohl Martin Künke als auch Wolfgang Bistri beide mit ihr, mit der Anwältin zusammen studiert haben. Martin Künke war sogar der Nachbar von der Anwältin. Also Grundstück an Grundstück.
Also es gab so eine Art...
Ja, man hatte ein Grundvertrauen.
Ein Grundvertrauen.
Das ist doch normal. Wenn man sich jahrelang kennt, auch aus, nicht nur aus der Universität, sondern auch aus Prozessen, aus Verfahren. Man kennt sich und hat da gibt es ein gewisses Grundvertrauen. So, das kann man, glaube ich, niemandem absprechen. Das ist völlig normal. Mhm. Bei uns war das ein bisschen anders. Das ist aber auch nicht zu belegen. Das ist ein reines Bauchgefühl. Wir haben immer gesagt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann durch die Anwältin. Aber das ist eine reine Bauchlage. Das war nicht zu belegen. Nur, ja, man entwickelt, glaube ich, so in dem Beruf so eine Spürnase, wie auf gut Deutsch. Dass man einfach, irgendwas stinkt hier, ich weiß aber nicht warum. So, das ist so.
Wir haben jetzt folgende Situation. Pinzner möchte sich selbst umbringen, weil er nicht im Gefängnis landen will. Seine Frau hilft ihm dabei. Der Plan ist, beide werden sterben an diesem Tag. Die Anwältin hilft den beiden, diesen Plan durchzuführen.
Es war so, dass der Kollege van Oosting und Timo Schulz, die haben ihn geholt aus der Untersuchungshaftanstalt. Es war abgesprochen worden auf der Dienststelle, dass die beiden Frauen, sprich Jutta Pinzner und die Anwältin, nicht vor Pinzner ins Vernehmungszimmer kommen. Das hatte Max van Oosting noch über das Autotelefon zur Dienststelle durchgegeben. So, als er dann aber mit Pinzner oder die beiden mit Pinzner ins Vernehmungszimmer kam, saß dort schon die Anwältin und Jutta Pinzner mit Wolfgang Bistri. Wolfgang Bistri hatte sie also reingelassen. Der wusste wahrscheinlich von der Absprache nichts. Reingelassen mit dem, was ich vorhin schon erwähnte, mit dem Vertrauensvorschuss. Da passiert wohl nichts. Das, was ich jetzt erzähle, ist natürlich nicht jetzt mein persönliches Erleben, sondern das weiß ich von den Kollegen, die dabei waren. Nach der ganz normalen, üblichen Begrüßung. Und Max hat sogar noch Brötchen aus der Kantine geholt, weil Pinzner nicht gefrühstückt hatte und war ein bisschen muffelig. Und dann sagt Wolfgang Bistri noch zu Gitta Berger, unserer Protokollführerin, so das Übliche, dieser übliche Kopf, ne, mit der Dienststelle sowieso betrifft und so weiter. Und sagt dann noch so Herr Pinzner, nur schießen Sie mal los. Hört man so, das ist ja so ein Spruch. Ja, und dann da steht er auf und hat plötzlich die Waffe in der Hand. Seine Frau war vorher auf der Toilette gewesen. Ist schon normal, kann ja passieren. Und wie wir nachher natürlich dann erfahren haben, hat sie die Waffe aus ihrem Slip geholt, in ihre Handtasche gelegt, ist wieder reingekommen in das Vernehmungszimmer, hat sich wieder neben ihren Mann gesetzt, die Handtasche dazwischen gestellt. Und Pinzner konnte dort aus ihrer Handtasche die Waffe nehmen. Als er sagte, er stand dann auf, sagte zunächst einmal, das sei eine Geiselnahme. Und Max und Timo wollten aufstehen oder ihr bleibt sitzen. Das ist so ein Wortlaut, der niemand so ganz genau wiedergeben konnte. Das ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Situation. Die beiden setzten sich wieder und in dem Moment ist Wolfgang Bistri hochgekommen und Pinsner hat vermutlich gedacht, jetzt er würde vielleicht auf ihn zugehen oder ihm was weiß ich, ihn angreifen, keine Ahnung. Was natürlich im Normalfall völlig aussichtslos gewesen wäre. Auf jeden Fall hat Pinsner sofort geschossen, hat Wolfgang Bistri durch den Kopf geschossen. Der ist unter den Schreibtisch gesackt und in dem Moment sind Max und Timo, die direkt an der Tür saßen, wie sie beide sagen, das ist so ein Urinstinkt, aus der Tür raus. Und Pinsner hat also einmal hinterher geschossen, auf jeden Fall, weil dort war auch ein Schuss, hat nicht getroffen. Ich denke, er hat zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass er nachladen konnte. Denn sie hatte noch, muss ich jetzt lügen, ich glaube, 15 oder 16 Schuss in einem Handtuch eingewickelt in ihrer Handtasche. Wenn er gewusst hätte, dass er so viel nachladen kann, hätte er, denke ich, mehrfach geschossen. Dann hätte er vermutlich auch getroffen. Das ist ja eine 2-3 Meter, das ist ja keine Distanz. Auf jeden Fall sind die beiden dann aus der Tür und die Frauen mussten, also sowohl die Anwältin als auch Jutta Pinsner und unsere Protokollführerin mussten dann die Schreibtische vor die Tür stellen, damit das die Tür nicht aufgeht. Dann hat Pinsner, das dauerte alles ein bisschen länger, ich erzähle es natürlich jetzt in einer verhältnismäßig kurz. Dann hat Pinsner seine Tochter angerufen, hat mit ihr telefoniert. Unsere Protokollführerin, die saß dann da in der Ecke, musste immer zugucken. Und dann hat sich Jutta Pinsner vor ihrem Mann niedergekniet und er hat ihr durch den Mund in den Kopf geschossen. Und schon daran sieht man die Abhängigkeit dieser Frau. Und dann hat er sich selbst auch durch den Mund in den Kopf geschossen. Ja, dann konnten die Frauen raus und naja, war ein heilloses Durcheinander. Und die Anwältin hat natürlich der Polizei maßlose Vorwürfe gemacht, dass sowas passieren kann. Zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, wer da wirklich hintersteckte.
Bevor wir zur Anwältin kommen, Herr Bauer, lassen Sie uns nochmal in dieses Zimmer gehen. Polizeipräsidium Hamburg, 4. Stock, Zimmer 418. Da hatte es bis dahin ja schon mehrere Vernehmungen gegeben von Werner Pinsner. Bei vielen dieser Vernehmungen waren Sie mit dabei. Oft haben Sie neben ihm gesessen und an diesem Tag blieb der Stuhl neben Pinsner frei. Sie hatten frei an diesem Tag. Sie waren beim Segeln in Göteborg und das hat Ihnen das Leben gerettet.
Ja, vermutlich. Also wir hatten uns damals so vereinbart, dass wir drei, Timo Schulz, Max von Ossing und ich, diese Vernehmung machen. Damit immer die gleichen Leute diese Vernehmung machen. Auch das ist ja auch, man kennt sich dann ja auch schon. Einer kann mal nicht, der hat einen Gerichtstermin oder krank oder was auch immer. Aber dass wenigstens immer zwei von diesen dreien da sind. Und so war das immer. Den besten Kontakt zu Pinsner hatte immer Max von Ossing. Das merkte man so und dann hält man sich als zweiter Mann so ein bisschen zurück. Und weil wenn die Vernehmung gut läuft und der zu Vernehmende auch einen entsprechenden Kontakt hat zu dem Vernehmenden, dann lässt man das schön laufen, da muss man sich nicht reinstecken. Dann, ich habe immer direkt neben Pinsner gesessen. Ich habe meinen Stuhl dann so zu ihm gedreht, hatte das Fenster im Rücken und habe direkt so, naja, direkt neben ihm gesessen und konnte ihn natürlich sehen und auch seine Frau, die saß ja neben ihm. Auf der Ecke des Schreibtisches saß dann die Anwältin, dann schräg gegenüber der Staatsanwalt, die beiden Kollegen und genau gegenüber saß die Protokollführerin. Wir wissen aus den Tagebüchern, dass Jutta Pinsner die Waffe am 18. Juli schon mal mit im Zimmer hatte. Das war also rund 10-11 Tage vor dem 29. Juli, vor der eigentlichen Tat. Pinsner hat seiner Frau dann schwere Vorwürfe gemacht, dass sie die Waffe nicht übergeben konnte oder übergeben hat. Und da hat sie wörtlich geschrieben, weil der, sprich ich, immer so geguckt hat. Ja, ich habe natürlich geguckt, aber ich habe ja nicht geguckt, weil ich denke, die holt eine Waffe oder er holt eine Waffe aus ihrer Handtasche. Das war nun am 29. leider nicht so, weil ich eigentlich überhaupt gar keinen Urlaub machen wollte und habe dann aber mit einem Kollegen, mit einem Freund zusammen ein Schiff nach Strömstedt, nach an die norwegische Grenze bringen wollten, ein Segelschiff. Und da das ja absehbar war, wir wollten, hatten uns ja festgefunden, am 29. ist die letzte Vernehmung und die haben dann Timo Schulz und Max von Osten gemacht. Und ich habe dann gesagt, dann ich fahre dann da die Tage, mache ich da Urlaub. Und als ich in Göteborg war, habe ich morgens meine Frau angerufen und die war völlig aufgelöst, weil sie das am Radio gehört hatte. Ja, ich habe dann auf der Dienststelle natürlich angerufen, habe das erstmal im Gruben erfahren und bin dann sofort von da aus nach Hause gefahren. Ist ja so, dass man dann, es geht einem dann ja viel durch den Kopf, ist ja klar. So nach dem Motto, Mensch, hast du aber Glück gehabt, dass du an dem Tag, dass du nicht da warst. Also vermutlich hat mir da das Hobby, sprich Segeln, das Leben gerettet. Vermutlich, denn ich wäre für ihn die größte Gefahr gewesen. Das ist ja nicht wie im Kino, dass man sich da todesmutig auf jemanden stürzt. Ich weiß es einfach nicht, was da passiert wäre. Ich kann es nicht sagen. Aber ich wäre für ihn einfach die größte Gefahr gewesen, weil ich ja direkt neben ihm saß. Mhm. Also ich denke mal, dass er denkt, ich wäre für ihn die Gefahr gewesen. Ich hätte eigentlich als erstes beseitigt werden müssen. Denn ich hatte ja die größte Zugriffsmöglichkeit.
Andersrum, glauben Sie, hätten Sie überhaupt eine Chance gehabt, die Tat zu verhindern,
keine
wenn Sie
Ahnung.
Da gewesen wären?
Keine Ahnung. Ob man dann so schnell reagiert, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen.
Herr Bauer, wenn Sie über den Fall sprechen, über Pinzner, dessen Frau, über die Leute vom Kiez, sind Sie meistens ruhig, erzählen das mit einer sehr besonnenen Stimme. Es gibt aber eine Person in dieser ganzen Geschichte, wenn man sie darauf anspricht, nämlich auf die Anwältin, dann spürt man total ihren Groll. Was werfen Sie der Anwältin denn so vor?
Entscheidend an dieser ganzen Geschichte ist, und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich gehe da professionell mit um, das ist klar. Aber sie ist für mich die alles entscheidende Kraft für die Tat am 29. Juli, sprich das Tötungsdelikt an Wolfgang Bistri. Nur sie hat die Tatherrschaft gehabt. Sie hat die Waffe besorgt, sie hat trainiert mit Jutta Pinzner, sie hat dafür gesorgt, dass die Waffe dann ins Präsidium kommt, alleine schon durch ihre ja, durch das Vertrauen, was Wolfgang Bistri ihr entgegengebracht hat. Sie hätte bis zum Schluss die Tat verhindern können. Bis zum Schluss. Aber sie hat es nicht gemacht. Sondern sie hat das einfach so laufen lassen. Und nur sie hat die Tatherrschaft gehabt. Auch wenn Pinzner geschossen hat und den Finger am Abzug hatte. Die eigentliche Täterin ist für mich die Anwältin. Nur sie, ohne sie und ohne ihr Zutun wäre die Tat im Präsidium nicht möglich gewesen.
Was kann ihr Motiv gewesen sein? Was vermuten Sie?
Geld.
Wie Geld?
Geld. Sie hat, wenn ich das richtig erinnere, die ganzen Presserechte von Pinzner verkauft.
Richtig.
Ich meine, sie hat von seiner Festnahme bis zu seinem Tod, ich meine, es waren 55.000 Mark alleine an Geldern eingestrichen. Und darüber hat er sich...
Für die Rechte an seiner Geschichte.
Ja, genau. Also Pinzner hat uns einmal erzählt, sie wollte sogar noch eine Kamera mitnehmen in das Vernehmungszimmer. Da hat selbst Pinzner gesagt, wenn du das tust, das ist zu auffällig. Ich weiß gar nicht, ob das in einer Vernehmung überhaupt zum Tragen kommt. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er das gesagt und... Das wäre ja noch perfider gewesen, da noch Fotos zu machen und diese Fotos möglicherweise für ein Wahnsinnsgeld zu verkaufen.
Wenn das jetzt so war, dann war das der Plan, sie wird berühmt und reich nach dem Tod, nach dem Suizid von Muki Pinzner. Aber sie kam ihr auf die Schliche durch die Einträge in Pinzners Tagebuch?
Richtig. Bei der Durchsuchung seiner Zelle wurde das Tagebuch gefunden. Das war so ein Wochenkalender. Der ist übrigens auch im Polizeimuseum zu sehen. dadurch kam die Anwältin, hatte sich ja tagelang, die war im Fernsehen, im Radio, überall und hat sich über die Polizei aufgeregt, dass sowas überhaupt passieren kann. Und dann kam ja, wie gesagt, haben die Kollegen, die Zelle durchsucht haben, das Tagebuch von Pinstack gefunden. Und daraufhin ist natürlich, war Alarm, die ganze Dienststelle da eingeflogen bei ihr, sowohl in der Kanzlei als auch in dem Privathaus und alles durchsucht und sie ist festgenommen worden, als Beteiligte natürlich. Ja, und zum Tagebuch von Pinstner haben wir ja bei den Durchsuchungen auch Briefe und das Tagebuch von Jutta Pinstner gefunden. Und da steht das explizit drin, dass die Anwältin alles geprobt und geübt und auch veranlasst hat.
Die Anwältin wurde 1991 in zweiter Instanz zu 6,5 Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Beim zweiten Prozess sagte die Anwältin, dass sie die Waffe zwar beschafft habe, aber im Glauben, es gehe Pinstner einzig darum, sich selbst und seine Frau zu töten. Bis zuletzt bestritt sie, gewusst zu haben, dass ihr Mandant auch Staatsanwalt Bistri erschießen wollte. Glauben Sie ihr das?
In keiner Weise. Ich weiß über meine Informanten, die ich ja immer noch hatte, dass Pinstner den Auftrag hatte, so viel wie möglich mitzunehmen. Also sprich die Kollegen, weil die haben mehr im Kopf, als in den Akten steht. Das ist ja richtig. Es wird ja gar nicht alles protokolliert. Es geht gar nicht. Man hat auch mal irgendwelche anderen persönlichen Worte, wie auch immer. Wenn man das zugrunde legt, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sie das wusste. Für mich ist diese Strafe eigentlich ein Witz, zumal sie in erster Instanz nur wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden ist. Dagegen hat er die Staatsanwaltschaft sofort Revision eingelegt. Das ist ja auch unfassbar. Ein Killer, das weiß sie ja. Das ist ein Killer, ein Mörder, nicht einer aus Versehen oder zufällig oder wie auch immer, sondern ein Auftragskiller. Eine Waffe, selbst wenn es nur 5 Schuss oder 6 Schuss sind, wissen Sie, das waren ja mehr, aber selbst nur einen normal geladenen Revolver, da muss sie doch von ausgehen, dass da mehr passiert als nur der eigene Freitod.
Mhm. Von den 6,5 Jahren Haft hat sie knapp 2/3 in Kliniken und als Freigängerin verbracht. Der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt und für 5 Jahre wurde ihr die Anwaltszulassung entzogen, aber sie hat dann später als Justiziarin gearbeitet. Heute lebt sie ein anderes Leben, deswegen, wie gesagt, sagen wir auch nicht den Namen. Das gehört eben zur Resozialisierung dazu. Können Sie der Anwältin nach 35 Jahren verzeihen?
Nee, kann ich nicht. Will ich auch gar nicht. Das ist mein Beruf, ich gehe da ganz sachlich mit um, aber weil sie einfach die treibende Kraft in dieser ganzen Geschichte war.
Herr Bauer, Sie haben meinem Kollegen Marco Maurer erzählt, dass Sie die Regalmeter mal nachgezählt haben, die Ordner mit dem ganzen Mucki-Pinzner-Fall eingenommen haben. 55 Meter waren das.
Richtig.
Irgendwo in einem dieser Akte gibt es eine Notiz, dass den Ermittlern damals zugetragen wurde, dass Pinstner den Staatsanwalt und sich selbst tötete, weil die Kiezbosse ihm dafür etwas versprochen hatten. 1.800 Mark Monatsrente für Pinstners Tochter Birgit, die er abgesichert haben wollte.
Das ist richtig.
Glauben Sie, dass es so war?
Ja, das glaube ich schon. Es ist nur nie geflossen. Es ist nie geflossen. Pinstners Tochter ist vollkommen abgerutscht ins Milieu, als Prostituierte gearbeitet, war drogensüchtig später. Ich habe das Bild gesehen, was die Polizei aufgenommen hat, als sie gefunden wurde. Ich weiß gar nicht, mit einer Überdosis oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, sie lag mehrere Tage in ihrer Wohnung. Eigentlich sind die Töchter von Zuhältern immer sehr gut beschützt, weil die Jungs wissen natürlich, was mit den Mädels passiert. Aber sie hatte natürlich keinen Vater mehr, weil der ja tot war. Und sie ist, glaube ich, Anfang 30 gewesen, als sie gestorben ist.
In diesem unglaublichen Fall eine unfassbar traurige Note. Er hat diesen ganzen unglaublichen Abgang damals im Polizeipräsidium vermutlich aus zwei Gründen gemacht. Der eine, er wollte nicht ins Gefängnis. Der zweite Grund, seine Tochter abzusichern durch seinen Tod, damit die Bosse auf dem Kiez beruhigt sein können, dass er nicht auspackt. Und genau das passiert nicht. Sie endet mit 32 Jahren durch einen Drogentod.
Ja. War schon, das ist tragisch. Ja.
Herr Bauer, vielen Dank für die Einblicke in diesen unglaublichen Fall mit wirklich harten, traurigen, erschütternden Szenen. Ne? Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Und hier noch ein Hinweis. Exklusiv auf Sterncrime Plus, unserem digitalen Angebot, der großartige Schauspieler Jens Harzer liest historische Kriminalfälle aus dem Heft vor. Wie zum Beispiel Somerton Man, Blutsturm oder Der Vampir. Wer es mal kostenlos testen möchte, crimeplus.de.
Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast Heute wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, Heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
Audio Now.